Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema Cleantech. Nachdem wir ja letzte Woche im ganz großen Stil das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer abgefeiert haben, was wirklich insgesamt 6 tolle Folgen geworden sind, falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt mal reinhören, geht es diese Woche um das Thema Cleantech mit 2 Folgen und heute geht es ganz speziell um das Thema Kompost. Also da habe ich auch ganz viel gelernt. Kompost geht ja im Prinzip jeden an, der irgendwie mit Bioabfällen zu tun hat. Ja, und da haben wir 2 der Gründer da von Kalea aus Stuttgart. Ist ein tolles Team und ein super spannendes Thema. Werdet ihr gleich hören. Das Team hat eine Crowdfunding-Kampagne gerade am Laufen. Ja, und auch die Ziele innerhalb kürzester Zeit mit Bravour erreicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Bevor wir aber zu Kalea kommen, möchte ich gerne hinweisen auf unseren Partner dieser Woche. Und zwar ist das West Visions. Und zwar die 7. Ausgabe bereits von dieser tollen Konferenz, von der ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Und zwar ist es eine Konferenz, die Technologie, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft verbindet. Und ja, leider dieses Jahr nur online stattfinden kann. Dafür aber, das ist der Vorteil, muss man eben nicht vor Ort sein, sondern man kann von zu Hause aus mitmachen. Das Ganze geht los am 5. November 2020 ab 14 Uhr. Und es gibt ein tolles Programm, ganz viele hochkarätige Speaker, spannende Workshops, interaktive Pausenelemente und ganz, ganz viele Überraschungen. Wenn ihr euch mal die Webseite angucken möchtet, westvisions.de. Und das ist total nett gemacht, weil man hat versucht, den Spirit der alten Konferenzen eben auch in die digitale Welt zu übertragen. Also da gibt es natürlich dann eine Mainstage und dann gibt es eine Workshop-Area. Aber es gibt eben auch ein Kaminzimmer, das finde ich total nett. Und auch ein Makerspace. Und auch genau in diesen Kategorien denkt die ganze Konferenz. Und von daher schaut euch das einfach mal an. Es ist kostenlos. Und also wenn wir zum Beispiel mal bei den Workshops gucken, da ist dann Nina Schnitzenbaumer, die über emotionales Marketing auf Instagram spricht und erklärt, wie man sich eine Zielgruppe aufbaut. Oder es gibt auch Yoga-Kurse fürs Office zum Beispiel oder einen Workshop, wie man atmet, also Breathworking nennt sich das dann. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an Autoren, Creative Directors. Der Kasper van der Meer ist da, der die Better Future Factory gebaut hat. Es macht auf jeden Fall Spaß. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, es ist kostenlos. Es tut also nicht weh, sich zu registrieren und dann am 5. November mal reinzuschauen. Ab 14 Uhr, wie gesagt, westvisions.de. Ihr seht das auch nochmal bei uns in den Shownotes. Wenn ihr euch das nicht merken möchtet, sondern einfach nur klicken möchtet, am besten kurz bei uns auf die Webseite gehen, einfach mal schnell vorbeischauen und sich das Programm angucken. Wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich für jeden, der sich inspirieren lassen möchte. So, und damit gehen wir zum Thema Cleantech und Weltretten nach Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass Christian Gärtner und Patrick Nennewitz da sind, 2 der Gründer von Kalea. Ja, wirklich toll, dass ihr euch die Zeit nehmt, mitten in eurer Crowdfunding-Kampagne hier nochmal kurz vorbeizuschauen, eure Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
Ja, hallo Jan.
Wir freuen uns auch sehr, dabei zu sein.
Dass wir da sind. Ja. Super. So, heute wahrscheinlich wird es ein bisschen chaotisch, weil wir zu dritt hier sprechen. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aber vielleicht klappt es ja auch richtig gut. Möchtet ihr beiden euch mal vorstellen und vielleicht auch erzählen, was Kalea macht?
Ja, gerne. Also ich fange einfach mal an. Also danke, Patrick, hast du ja schon angekündigt. Das bin ich. Wir sind einer von 3 sagen, Gründern, Geschäftsführern von Kalea. Und ich bin so ganz in der Finance und Operations Mann in der Kompetenz und der zusammen mit Christian und Johannes dann seit einem Jahr versuchen, die Bio-Kompostwende einzuleiten.
Genau, und ich bin Christian, ja. Ich kümmere mich um das Thema Markt und Produkt bei Kalea. Wie Patrick schon gesagt hat, wir fokussieren uns auf das Thema Biomüll, haben zusammen mit dem Johannes, dem Dritten im Bunde, knapp 3 Jahren angefangen, ein Küchengerät zu entwickeln, das sämtlichen Biomüll und organische Küchenabfälle in 48 Stunden in echten Kompost verwandelt. Mhm. Und daraus ist Kalea entstanden, genau.
Ja, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen, da reden wir gleich noch drüber, aber jetzt muss ich euch erstmal beglückwünschen zu eurem Namen, weil ich habe dann gesehen, wofür der steht. Vielleicht wollt ihr das mal kurz erzählen, weil die meisten tun sich ja schwer mit Namen und ich finde, das habt ihr richtig gut gemacht.
Ja, danke, das war tatsächlich sehr aufreibende Sache und wahrscheinlich, wenn wir später noch einmal über die Höhen und Tiefen von Startups kommen, wird das auch sein. Wir hatten am Anfang einen anderen und mussten dann irgendwie nach langer Recherche uns dann umbenennen. Wir waren noch nicht draußen, wir hatten uns eigentlich schon einen rausgesucht. Aber Kalea ist super. Also wir wollen sozusagen, ich glaube, er sagt genau das, was wir machen wollen, eigentlich Freude und was Schönes machen. Und wir haben eigentlich immer mal gesagt, also today's waste is Tomorrow's Happiness. Ja, und genau dafür wollen wir eigentlich stehen, also über Freude und was Schönes. Und ich glaube, es bringt der Name ganz gut rüber.
Mhm. Ja, ist hawaiianisch, ne? Das hast du jetzt, glaube ich, nicht gesagt.
Genau, das heißt, ja, lustige Side-Story. Chris hat seine Hochzeitsreise damals auf Hawaii gemacht und so sind wir irgendwie hawaiianisch in den Namen gekommen.
Ja, ja. Na, ich wollte gerade empfehlen, wenn also jemand Probleme hat, einen Namen zu finden für sein Startup, vielleicht mal im Hawaiianischen schauen, weil das hat ja scheinbar einen sehr schönen Klang dann alles, ne?
Ja, total.
Ja. Wir haben auch jetzt während der Crowdfunding-Kampagne verschiedene Zuschriften bekommen, dass auch das eine oder andere Kind so heißt. Und so ist dann sogar noch ein bisschen eine engere Beziehung zu entstanden zwischen Leuten, die uns für die Kampagne unterstützt haben. Und den Namen auch zu Hause haben.
Aber nicht inspiriert durch euch, die Kindernamen.
Das schreibe ich in der Mail. Das haben wir jetzt so rein interpretiert.
Ja, und sag mal, bevor wir über die Crowdfunding-Kampagne sprechen, lass uns noch mal ein bisschen über das Produkt sprechen. Ihr baut da ja was relativ Einzigartiges, ich kenne den Markt nicht so ganz, aber vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen durchführen, was das ist, was ihr da gerade austüftelt und für wen das gedacht ist.
Mhm. Chris, ja, sehr gerne. Ja, kann ich gerne machen. Wir haben alle drei zu Hause jede Menge Biomüll und uns deswegen ganz oft die Frage gestellt, okay, irgendwie muss es ja da eine bessere Lösung geben. Zum einen, was das Thema Biomüllhandling bedeutet, also das Lagern in der Küche, dann im Sommer die Gerüche. Patrick zum Beispiel wohnt auch im 5. Stock, freut sich auch jedes Mal, wenn er den Biomüll runter zur Tonne bringen muss. Und dann aber umgekehrt ist es natürlich auch in der heutigen nachhaltigen Zeit eine Riesenressource, die nur ganz wenige auf dem Schirm haben. Und wir haben einfach versucht, diese Dinge ein bisschen zu kombinieren. Und bei Biomüll liegt dann natürlich die Kompostierung nahe, die aber auch gerade für uns, die in der Stadt leben, aus verschiedenen Gründen super schwierig ist. Und wir haben uns dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Johannes, also der Master hinter unserem Produkt dann von technischer Seite auch, ist auch Materialwissenschaftler und hat sich da ein bisschen tiefer reingekniet. Und wir haben uns dann mit verschiedenen Kompostierungsexperten zusammengesetzt. Also es gibt Unis, die sich auch darauf spezialisiert haben. Und haben das Ganze mal diskutiert und haben versucht, wie kann man denn dieses Thema Kompostierung bequemer machen. Das ist ja auch mit einem großen Aufwand verbunden im Garten. Und dann schneller, dass natürlich die Menge an Küchenabfällen, die heute anfallen in einer normalen Küche, dass es auch den Durchlauf ermöglicht. Und so sind wir auf verschiedene Parameter gestoßen, haben auch gemerkt, okay, diese Kompostierung, die ja normalerweise mehrere Monate dauert, die lässt sich sehr, sehr stark verkürzen, wenn man die richtigen Parameter findet. Und daraus haben wir dann ein Gerät entwickelt, wo dann zum einen wirklich das Biomüllproblem beseitigt im Sinne von schlechte Gerüche, Schmutz in der Küche und zum anderen aber auch dann wirklich einen netten Output hat mit dem Kompost, wo man sich dann auch freut, dass man aus Müll was Sinnvolles gemacht hat.
Mhm. Auf eurer Kickstarter-Kampagne, Kampagnenseite sieht man ja die Preise auch schon, ne? Das heißt,
kann man was sagen. Also wir sind dort, das müssen wir auch gar nicht verstecken. Also das Ganze ist ein Hightech-Gerät, das ist voller Sensorik, also wir haben Luftfilter, also Luftfeuchtigkeitssensoren drin, Temperatur, Gewicht, weil quasi nur wenn die Konditionen in dieser Kompostierkammer optimal sind, schafft man auch die organischen Materialien so gut zu ersetzen. Und das ist schon was ganz, ganz anderes als herkömmliche Komposteimer oder so Kompostlösungen, die es für zu Hause gibt. Da sehen wir uns schon als ein sehr technisches, aber auch Luxus ist vielleicht ein bisschen hohes Produkt, aber sehr hochpreisig positioniertes Produkt, weil wir eben aber auch sich nicht drum kümmern muss. Ja? Also es gibt, wenn ich sage mal, von der ganz klassischen Biomülltonne, die wir ganz anfangs beschrieben haben, wo ich halt hin muss, ich mache die auf, dann teile ich die mit verschiedenen Leuten, dann kommt mir da irgendwie schon Ungeziefer oder so im Sommer entgegen, bis zu kleine Heimkomposte, die ich aber umlagern muss, ich muss aufpassen, was ich reingeben darf, ja, keine gekochten Materialien, bis zur Wurmkiste oder so gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die alle halt zum Beispiel menschliches Zutun brauchen, ja, da muss ich mich drum kümmern und den Kompost pflegen, bis hin dann zu eben uns in der höchsten oder unserer Meinung nach besten Ausbaustufe, die zu sagen, ich schmeiß einfach alles rein, habe einen Knopfdruck, muss mich um nichts kümmern, habe mein Biomüllproblem beseitigt und habe sogar noch was Gutes für mich und für meine Pflanzen, eben Kompost produziert. Und das ist an den Anfangsstücken, hat natürlich dann auch einen gewissen Wert, ja.
Mhm. Wollt ihr uns mal durch die Preise so ein bisschen durchführen? Weil ich habe tatsächlich auch überlegt, wer ist denn dann eigentlich eure Zielgruppe? Also weil das Das ist ja, wie du es gerade sagst, schon hochpreisig. Wahrscheinlich die meisten Leute, ich glaube so Wurmkisten oder solche Geschichten, das sind wahrscheinlich so 100 € Produkte vermutlich so in der Größenordnung. Und ihr seid ja deutlich drüber, ne?
Ja, genau. Also wir sind, rechnen mit einem Marktpreis von 899 €, wenn wir dann rauskommen. Zum Ende nächsten Jahres wollen wir liefern, sozusagen zum Weihnachtsgeschäft, dass man das dann hat und dann quasi seine Frühjahrssachen dann schon mit Kompost beglücken kann. Und genau das Ganze wollen wir natürlich auch, soll man eben sagen, in Europa fertigen, um auch diesem nachhaltigen Produktcharakter nachzukommen. Wir haben das Ganze bei Kickstarter jetzt deutlich attraktiver angeboten. Ich glaube, gerade sind wir bei, ich glaube, die letzten Stücke gibt es noch für 549 €. Ich glaube, das ist ein ganz attraktiver Preis, um sozusagen so früh mit dabei zu sein und uns das auch zu ermöglichen, dann zu liefern. Gibt auch unterschiedliche Customized-Variante, die einen kleinen Aufschlag hat, den man dann auch seine Küchenfarbe entsprechend anpassen kann, wenn man möchte. Das Gerät am Anfang ist sonst weiß mit so einem Holz-Overlay, was uns unserer Meinung nach ganz gut in viele Küchen sich einfügt, aber man weiß ja nie, gibt ja immer spezielle Wünsche. Und ganz am Anfang, da waren wir sehr großzügig, gab es natürlich deutlich günstiger, aber da gab es einen regelrechten Run drauf, der hat uns ehrlicherweise sogar sehr überrascht. Ja, da waren wir total perplex, wie schnell die Leute das haben wollten. Ja, also der ganze Einstiegspreis war, glaube ich, bei 400 € und dann, ich glaube, es waren Sekundenschnelle weg. Ja, hat uns fast leid getan für manche Leute, die darauf gewartet haben. Ja.
Ja, genau, weil, also vielleicht mal zur Crowdfunding-Kampagne insgesamt, also Kickstarter haben wir gerade schon gesagt, ihr hattet eigentlich ein Funding-Ziel von 75.000 €, ne?
Ja.
Und jetzt sind wir wie viele Tage danach, nach Start?
Also wir sind jetzt, ich glaube,
im neunten Tag,
seitdem. Genau, sind jetzt bei 260.000, müssten wir, glaube ich, heute sein. Die 75.000 haben wir überraschenderweise nach, ich glaube, 6 Minuten 30 wenn wir richtig gestoppt haben, erreicht. Es gab schon wie, gleich sofort danach kamen dann in die ersten E-Mails rein und sagen, oh, ich habe es gar nicht geschafft, aber ich freue mich trotzdem dabei zu sein. Und ich glaube, am Ende des ersten Tages waren wir bei, ich glaube, 150.000, also Ende des ersten Tages europäischer Zeit. Wir haben das Ganze bewusst auf 17 Uhr gelegt, sozusagen, dass die ganze Welt eine Chance hat. Ja, die einen ein bisschen länger wach bleiben, die anderen ein bisschen früher aufstehen oder gleich morgens. Und das hat ganz gut funktioniert aus unserer Sicht, müssen wir sagen. Wir sehen auch, dass tatsächlich...
Ja, das war auch ganz interessant.
Mhm. Ja, bitte, Christian. Ja.
Das war auch ganz interessant. Wir hatten im Vorfeld ja 3 bis 4 Monate vorher auch schon verschiedene Arten von Werbung geschaltet und auch verschiedene Länder mal ausprobiert, um zu sehen, okay, in welchen Ländern ist dieses Problembewusstsein denn überhaupt da? Und klar, in Deutschland, da war es uns bewusst und auch in den umliegenden Ländern. Aber gerade im Vorfeld haben immer viele gesagt, okay, Biomüll ist vielleicht einfach ein deutsches oder sogar ein schwäbisches Problem als Stuttgarter Unternehmen. Aber wir hatten dann am Ende von dieser 3-monatigen Vorbereitungsphase wirklich 13.000 Leute auf unserer Waitlist aus, ich glaube, am Ende fast 75 Ländern. Also von ganz tiefen Asien, Vietnam, Thailand, bis auf der anderen Seite Trinidad, Tobago, war das alles dabei, ja.
Tatsächlich, ja. Das hätte ich jetzt nie erwartet, ja.
Ja. Ja, das war also wirklich auch so überraschend. Und tatsächlich bei Kickstarter sehen wir auch eine ganz gute Verteilung zwischen europäisch und amerikanisch und aber auch ein paar asiatische Länder, die dabei sind, ja.
Und trotzdem Schwerpunktmarkt ist Deutschland oder kann man jetzt gar nicht sagen?
Ich denke, wir werden, also ein Hardware-Gerät ist immer eine komplexe Sache und jedes Land hat eine gewisse andere Anforderungen. Also wir werden uns natürlich am Anfang sehr stark auf den europäischen, aber auch natürlich jetzt der Bedarf hat gezeigt, auf den amerikanischen Markt konzentrieren und schauen, dass wir die sagen als erstes rausbekommen und danach, glaube ich, mal schauen, ja, wie es weitergeht. Wir sehen aber natürlich, also sagen, wir haben gar nicht die, wir haben eine große Vision, wir wollen nicht nur bei diesem einen Gerät bleiben, sondern haben schon Ideen, wie man sagen, nicht nur im Haushalt kompostieren kann, sondern auch vielleicht in Cafés, in Büroküchen haben wir schon Anfragen bekommen, wie man das weitermachen kann, vielleicht auch zur Einbaulösung. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial, das auch in andere Märkte und auch in andere sagen, Marktsegmente mit reinzubringen.
Also das klingt erstmal großartig, wie schnell das ging bei euch mit der Kickstarter-Kampagne, mit dem Erreichen von dem Funding-Ziel. Wie ist denn jetzt die Stimmung im Team danach?
Also es ist eine Mischung aus Begeisterung, Überwältigung, aber jetzt müssen wir es halt anpacken. Genau. Ja. Also jetzt wird's ernst. Mhm. Das ist schon noch ein guter Weg, der vor uns liegen wird, ja, um das tatsächlich an jetzt.
Und
an die Menschen zu bringen.
Ach so, für alle auf jeden Fall auch eine tolle Bestätigung. Also wir wollten die Kampagne eigentlich im Juni durchführen. Also wir haben uns zwei volle Jahre rein auf die technische Entwicklung konzentriert, zumindest nach außen. Also natürlich auch immer mit potenziellen Kunden uns viel abgestimmt, um auch die Kundenanforderungen zu verstehen. Aber wir hatten bis Ende letzten Jahres noch keine Website, noch keinen Social-Media-Auftritt, also in die Richtung ganz wenig gemacht. Und haben das dann Anfang des Jahres nachgeholt, als wir dann auch den Prototypen dann in der dritten Generation hatten, mit dem Ziel dann im Juni eine Crowdfunding-Kampagne durchzuführen. Gerade weil es natürlich von der Saison auch super gepasst hat. Es wird langsam wärmer, das Biomüllaufkommen steigt, dann die Leute sind mehr im Garten. Und ja, da hat uns natürlich Corona wie viele andere auch voll erwischt. Deswegen mussten wir das erstmal schieben. Und ja, deswegen hat es uns natürlich riesig gefreut, dass wir es im Oktober nachholen konnten, zum einen, und zum anderen, dass es dann auch so ein toller Erfolg war. Ja, das war für alles sehr wichtig.
Wer euch kennenlernen möchte und das Produkt, also ihr habt ein tolles Video auf eurer Webseite ist es oder auf Kickstarter, eins von beiden oder wahrscheinlich auf beiden Seiten sogar.
Beidem, ja, genau.
Was da gefehlt hat, finde ich, das ist ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gedreht in der Erdgeschosswohnung. Und eigentlich müsstet ihr noch dazu schreiben, dass ihr unglaublich viele Ehen rettet, ne? Weil dieses Thema, bring mal den Müll runter, das ist ja wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Leuten irgendwie so ein Ding, wo es immer clasht zu Hause, oder?
Ja, man hat jetzt viel mehr Zeit zu zweit, ja. Das stimmt tatsächlich. Ja. Nee, weil wir haben schon oben gedreht, genau, aber das ist wichtig. Man sieht ja, es ist eine Happy Family und die viel Zeit beim Kochen verbringt, und ich glaube, das schafft man natürlich auch.
Ja, ist auf jeden Fall ein tolles Video, wenn man das Produkt kennenlernen möchte.
Danke.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, und vielleicht könnt ihr mich da mal ein bisschen durchführen, das Thema Kompost. Also was ist denn eigentlich Kompost aus eurer Sicht? Weil ihr beschreibt dann auf eurer Webseite, dass ihr besseren Kompost habt als andere. Und ganz ehrlich, das war mir gar nicht klar, dass man irgendwie in Kompostqualitätsstufen denkt. Und vielleicht, weil wir reden ja heute auch über Cleantech, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen den Bogen spannen. Was genau ist denn eigentlich der Cleantech-Effekt bei euch?
Wahrscheinlich könnte das Johannes deutlich besser als wir beide erzählen. Und ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger hinterher. Aber ich versuche mal mein Bestes. Mhm. Also beim Kompost gibt es verschiedene Rottegrade sozusagen. Ja? Also zwischen gar nicht verrottet, so frisch, bis irgendwie, ich glaube, Rottegrad Stufe 4 ist dann sondern komplett die Endstufe. Und was passiert beim Kompost? Also man hat organisches Material, ja, Küchenabfälle, Schnittabfälle, die bestehen zu großen Teilen aus Wasser. Den vertrocknen wir erstmal, und das Wasser, was wir aber beim Verdunsten, das sammeln wir wieder auf, kommt in den Kondensatbehälter und wird später wieder hinzugefügt. Aber wir trocknen das erstmal, dass man sozusagen das Ganze gut lagern kann. Das geht bei uns natürlich viel schneller als auf dem Komposthaufen, weil da habe ich normal Lufttrocknung. Und dann bestehen diese organischen Abfälle aus verschiedenen Bestandteilen, Zuckern, Fetten und andere Stoffe. Und diese werden von Mikroorganismen, das sind natürliche Bakterien und Pilze, die einfach auf den Oberflächen von allen möglichen Materialien drauf sind, werden die sozusagen aufgegessen und verdaut und zersetzt. Und dafür brauchen diese Mikroorganismen ja dann gute Temperaturen, auch gute Luftfeuchtigkeit, gute Ventilation, dass das funktioniert. Und dann sind, je länger die Zeit haben oder je gut das funktioniert, desto besser wird sozusagen der Kompost, ja, desto entverdauter ist der. Weil wenn ich das nämlich nicht mache, man sieht es sozusagen, wenn ich meinen Apfel einfach irgendwie in der Küche liegen lasse, dann wird der auch irgendwann so hutzlig und irgendwann fängt er an zu schimmeln, und das ist dann sozusagen die allererste Stufe, ja, es fängt an, sich zu bewegen, und wir schaffen eben dann diese Frischkompost, das ist sozusagen die erste wirkliche Kompoststufe. Wenn wir ganz ehrlich sind, was schaffen wir nicht zu kompostieren, dann sind das Holze zum Beispiel oder Papier und so Faserstoffe, die würden natürlich noch ein bisschen länger brauchen, aber glücklicherweise fällt jetzt in der Küche nicht ganz so viel Holz an, also man sollte dann jetzt nicht seinen ganzen Frühjahrsschnitt von der Hecke in Kalea stecken. Vielleicht bringen wir dafür mal noch ein Produkt raus. Das wäre dann die allerletzte Stufe. Das schaffen wir nicht, und das kann man schaffen, aber auch so große industrielle Anlagen nicht ganz in der schnellen Zeit. Da braucht man dann wirklich mehr Zeit, und das ist dann der richtige letzte Kompost. Und eine Sache, die noch wichtig ist, Kompost ist nicht gleich Erde. Ja, bei Erde, da muss man auch aufpassen, haben wir auch gelernt, sondern diesen Kompost, den muss man immer so ein bisschen untermischen in seine Pflanzen. Man sollte jetzt darin nicht alles anzüchten, weil dann haben die so eine Art, wie soll ich sagen, wie so ein Schock, ja, so ein Nährstoffschock, so eine Überdosis. Ja. Also man sollte sich auch ja nicht den ganzen Tag von Eiweißshakes ernähren, sondern diese ein bisschen untermischen. Und der Unterschied von Kompost zu Erde ist, dass Erde noch so mineralische Stoffe hat, also wie irgendwie Steine und Calcium und also anorganische Materialien sozusagen, die einfach das dann zur Erde machen.
Also das, was Patrick auch gesagt hat, das ist ganz interessant, weil viele das gar nicht wissen. Die meisten denken, dass Kompostierung auf einem Komposthaufen eben durch irgendwie Regenwürmer oder andere Tiere passiert. Aber es passiert wirklich durch diese Mikroorganismen, die immer da sind, also in der Luft, auf unserer Haut, auf jeder organischen Materie, das heißt auch auf jedem Apfelrest oder auf jeder Obst- und Gemüseschale. Und die Kompostierung auf einem Komposthaufen, die passiert nur im Innern, im ganzen Kern von diesem Kompost. Da hat es von 70, 80 Grad. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man den regelmäßig umschichtet, damit auch andere Bestandteile quasi in diese Temperaturzone kommen. Mhm. Und was wir mit dem Gerät machen, wir schaffen quasi kontinuierlich diese Wohlfühlzone für die Mikroorganismen, die es auch im Inneren von diesem Kompost hat. Und dadurch schaffen wir auch, es ja so schnell zu sein.
Mhm. Genau, die Geschwindigkeit ist ja wirklich wichtig bei, oder immens bei euch, ne? Das sind 48 Stunden, dann ist der Prozess schon durch.
Genau, das Ganze ist so ausgelegt, also dass man sozusagen mit einer vierköpfigen Familie, der Standort ist das zweimal kompostiert. Man braucht ungefähr, also von Montag bis Freitag wird man wahrscheinlich irgendwie das einmal voll schaffen. Also wir schaffen ungefähr 10 Liter Volumen da reinzubekommen. Das wird dann weggetrocknet und dann wird ganz schnell kleiner. Und da kommen dann ungefähr so 100 Gramm Kompost raus, also eine Handvoll. Das kann man auch die Blumen untergeben. Das macht man wahrscheinlich Montag bis Freitag einmal. Und dann am Wochenende, wenn man ganz besonders viel kocht und ganz besonders viel Schnittreste hat, dann nochmal eine Stufe. Und so kann man eigentlich immer kontinuierlich das Gerät befüllen. Und man muss nie sich Gedanken machen, habe ich irgendwo noch einen Behälter, irgendeine Zeitungskiste oder irgendwas anderes, was ich dann vielleicht nochmal sauber oder auswaschen muss. Das war die Idee dahinter.
Und den Unterschied, den du gerade noch angesprochen hast, wo wir im Video drauf eingehen, der ist folgender, also da vergleichen wir uns nicht mit einem normalen Gartenkompost, sondern mit anderen Geräten in dieser Kategorie. Das ist noch eine eher neue Kategorie, da gibt es kaum vergleichbare Geräte. Aber es gibt welche, die zum Beispiel Biomüll dann auch verarbeiten, trocknen, schreddern, also wie wir auch, aber wo dieser zweite Aspekt fehlt. Die verarbeiten den Müll dann für 3 bis 6 Stunden. Und versprechen auch, man kann ihn auf die Pflanzen tun, aber da ist einfach noch kein Abbau durch diese Mikroorganismen passiert. Und dementsprechend hat man eben auch getrockneten, geschredderten Müll dann eben auf den Pflanzen. Und wenn man gießt oder wenn Regen hinkommt, dann hat man fast wieder den Ausgangszustand mit all seinen Nebenwirkungen, Gerüchen und so weiter. Und wir wollten bewusst nicht unter diese 48 Stunden gehen, weil uns auch die Biologen und Kompostierexperten immer gesagt haben, okay, das ist der Grad, bis dahin kann man es beschleunigen. Und dann hat man auch Kompost, der in die Qualitätskriterien fällt, aber darunter ist es einfach kein Kompost. Und deswegen haben wir uns auch für diesen Weg dann entschieden.
Was kostet denn so ein Durchlauf oder 100 Gramm Kompost in der Produktion dann für den Endkonsumenten?
Also wir haben keine Zusatzstoffe oder so, ja, sondern das Einzige, was wir, du musst halt dann, je nachdem, welches Essen du reingibst, kann das durchlaufen. Das Einzige, was wir sozusagen an Verbrauchsmaterialien haben, ist ein Filter, den man ab und zu wechseln muss. Das war uns wichtig. Wir haben, sagen, das Einzige, was das Gerät braucht, ist Strom. Ja, und den haben wir versucht, so effizient wie möglich auszulegen. Wir haben mit Wärmetauschern gearbeitet. Ja, der Kompostierungsprozess erzeugt natürlich Wärme, die leiten wir wieder zurück, sodass es vergleichsweise arm ist. Und wir, es hat ungefähr so einen Verbrauch wie so ein Kaffeevollautomat. Ja, so 100, 150 Kilowattstunden im Jahr.
Ihr müsst, glaube ich, einmal nochmal erzählen, wie ihr angefangen habt, weil ich auf eurer Webseite gibt es ein Segment, das heißt, glaube ich, über uns, Historie oder wie auch immer. Da zeigt ihr, dass ihr mit so einer Art Thermomix begonnen habt, irgendwie rum zu experimentieren. Ne?
Ja, Chris, vielleicht willst du was dazu sagen, oder?
Ja, also der Thermomix war unser erster Proof of Concept nach den ersten Workshops. Also wenn man es, nachdem wir zu dritt dann angefangen haben an diesem Thema zu arbeiten, haben wir versucht, eben die Theorie mal in die Praxis umzusetzen und ohne großen Aufwand dann auch einen ersten technischen Aufbau zu machen. Und so eine Küchenmaschine, die konnte einfach schon viel von den Anforderungen, die wir hatten. Das heißt, schreddern, rumrühren, auch erhitzen. Und da haben wir dann mit wenig Aufwand eine Küchenmaschine umgebaut und haben es dann da auch geschafft, in 4 bis 5 Tagen Kompost herzustellen, der auch diese Rottegrad-Kriterien erfüllt hat. Und ja, das war für uns ein absoluter Highlight-Moment, weil wir da halt auch gemerkt haben, okay, selbst mit so einem rudimentären Aufbau ist es möglich. Und wenn wir es jetzt natürlich schaffen, die ganze Technik noch weiter zu optimieren, dann kommen wir auch immer weiter in das Ziel, was wir uns selbst gesetzt hatten mit den 48 Stunden.
Mhm. Und wie ist das, also für mich ist Cleantech, der Begriff Cleantech immer behaftet mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch. Also ich finde bei euch per se, erstmal kann man sagen, ja, Cleantech ist logisch, das ist sehr clean und sehr techy, was ihr da macht. Aber ist das auch nachhaltig?
Also genau, ich meine schlussendlich, wir versuchen mit dem Gerät sozusagen den Kreislauf wieder zu schließen. Ja, also man kauft Essen und schmeißt den halt weg und dann ganz, ganz vielen Ländern, also wenn man jetzt mal außerhalb europäisch geht, wird das Ganze also ganz großer Anteil einfach auch deponiert, ja, und entsteht, ich glaube, wir haben auch eine Übersicht, also es ist überraschend, wie viele Länder noch einfach Deponien haben und auch gar nicht kompostieren, weder in industriellen Anlagen oder eine braune Tonne haben. Und denen versuchen wir natürlich, das zu reduzieren. Das heißt, einerseits den Kreislauf zu schließen, andererseits auf den Deponien aber auch kein Methangas entstehen zu lassen. Das ist quasi gerade durch diesen Verrottungsprozess, den wir beschrieben haben, entsteht Methan, und Methan ist ja bekanntlich sehr viel gefährlicher als CO2, und das versuchen wir zu verhindern, also da einen Beitrag zu leisten, und aber natürlich auch mit dem Gerät per se haben wir einen sehr hohen Anspruch an Langlebigkeit und aber Beständigkeit des Gerätes, soll jetzt kein Wegwerfprodukt werden, sondern es soll einen dann schon eine Weile lang begleiten und beständig sein. Wir versuchen natürlich auch im Prozess, zum Beispiel bei dem Filter, was als Verbrauchsmaterial ist, darauf zu achten, dass man den so lange wie möglich sogar wiederverwerten kann. Also wir versuchen den Gedanken im gesamten Konzept zu leben und dann ja, dafür zu stehen.
Also, genau, und als dritter Punkt kann man da auch noch das ganze Thema Waste Management nennen. Also die Aufwände für die Müllabholung, die spätere Müllverarbeitung, gerade in Städten, die sind riesig, und auch da werden sehr viele Ressourcen verbraucht. Und daher wird man schon sagen, dass wir auch in diese Kategorie fallen.
Na, ihr hattet auf der Webseite geschrieben, 120 Kilogramm Bioabfälle pro Person pro Jahr,
ja,
ist das richtig?
Ja, ist überraschend, ja, also was tatsächlich alles so weggeschmissen wird, ja. Einfach auch, weil man hat zu viel gekocht, also man lässt es wieder im Kühlschrank stehen, aber auch einfach Schnittreste oder Abfälle, die man so hat. Also wir hatten tatsächlich auch Biomüll-Tagebücher am Anfang geführt mit uns, mit Freunden, und waren dann doch hinterher überrascht, ja, also selbst ich, der wirklich sehr darauf achtet, wenig wegzuschmeißen, unabhängig, ob jetzt Küchenabfälle oder sonst die, versuche ich, so wenig Müll wie möglich zu produzieren, war dann doch wieder überrascht, was sich dann da zusammen anfällt, ja.
Und du hast gerade eben so selbstverständlich vorausgesetzt, Methan ist viel gefährlicher als CO2, dass man da Bescheid weiß. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz durchführen, weil ich bin da nicht tief drin im Thema. Vielleicht könnt ihr einmal mal kurz erklären, was denn das Gefährliche an Methan ist.
Dann müsste ich, also weiß nicht, Chris, kannst du helfen, sonst müsste ich wahrscheinlich Johannes einmal fragen. Also ich weiß, Methan ist schlussendlich ein Treibhausgas, wie CO2 auch. CO2 entsteht ja einfach durch vielfältige Sachen von Verbrennung und Vergasung. Methan eben auch, ja, das wird ja auch ausgesetzt, ganz häufig in den Kühen.
Man kennt es ja von den Kühen
auch, tatsächlich. Ne? Ja. Und das ist im Prinzip von seiner Zusammensetzung so viel stärker, dass es einfach die unsere Ozeanschicht und Sachen einfach stärker angreift und belastet. Aber sonst müsste ich Johannes leider um Nachschub beten. Ja. Chris, kannst du mehr dazu sagen?
Also Methan ist letztendlich das Gas, was bei der Vergärung von Abfällen entsteht. Wenn heute irgendwo Biogas erzeugt wird, dann passiert das eben auch über über die Entstehung von Methan, und dieses Methan wird dann auch genutzt. Das Problem ist, wenn dann Biomüll auf Deponien landet, dann in Tüten, und es kommt wieder eine neue Schicht an Müll drüber, dann dann passiert diese Vergärung eben unkontrolliert, und dann entweicht dieses Methan auch unkontrolliert in die Atmosphäre. Und also ja, wie bei einer Kuh auch, ihr hattet ja gerade schon das Beispiel genannt. Und so wie Patrick gesagt hat, also es gibt verschiedene Studien, geht man eben davon aus, dass Methan im Vergleich zu CO2 das Klima 20 bis 80 Mal, je nachdem was man liest, stärker schädigt. Und wir verhindern eben durch diese ganze Trocknung und durch einen kontrollierten Kompostierungsprozess, dass dieser Biomüll überhaupt gar nicht vergärt, sondern eben kompostiert wird.
Okay. Also verstanden, das langt auch, glaube ich, einfach nur. Es ging ja nur mal so ein bisschen nochmal die Gegenüberstellung, weil das eben so im Nebensatz so als selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Mal ganz kurz zu euren Investoren. Also ihr habt im Vorfeld euch erbeten, da nicht zu viele Fragen beantworten zu müssen, weil das ansonsten vielleicht auch zu kompliziert wird. Denn bei euch ist der 100%ige Gesellschafter ist Kärcher oder Kärcher New Ventures. Also versprochen, ich werde jetzt nicht zu sehr nachhaken, aber vielleicht könnt ihr trotzdem mal ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist und wie auch die Zusammenarbeit mit Kärcher New Ventures heißen sie, ne, entstanden ist.
Ja, gerne. Also genau, das soll auch gar keine große Geheimniskrämerei sein. Also das ist so, wie du gesagt hast. Das Ganze ist sozusagen, also wir drei haben uns, also Chris und ich kennen uns schon seit langem, wir haben schon zusammen studiert, aber haben Johannes dann auch hier getroffen und sagen, haben die ersten Anfänge zusammen mit Kärcher gemacht und es ist eine Spin-off-Lösung und Kärcher New Venture ist sozusagen der Venture Capital oder Corporate Venture Capital Arm von Kärcher Unternehmen, das zum Ziel hat, eben andere Konzepte, die neben Reinigung sind, zu ermöglichen und da zählen wir auch dazu und hat uns quasi damit ermöglicht, das zu starten und dann die Anschubfinanzierung zu machen und wir sind aber gerade dabei oder zu sagen, okay, jetzt auch mit durch Kickstarter zu zeigen, dass das Ganze auf eigenen Beinen stehen kann und überlegen uns und versuchen jetzt nach anderen Konzepten oder schauen aber nach anderen Konzepten, deswegen kann da auch noch was passieren. Und Kalea selber ist aber sozusagen also vollständig eigenständige Gesellschaft, die für sich arbeiten muss, ja, und auch dann jetzt überleben muss.
Ich werde mir Kärcher, glaube ich, nochmal einladen dann irgendwann, denn das ist ja schon sehr spannend zu sehen, wenn man sich deren Portfolio anguckt, die machen ja relativ viel im Bereich Nichtreinigung, ja, also, und weil ich kenne Kärcher jetzt quasi durch diese, ich weiß nicht, was sind das dann so Dampfstrahler und solche Geschichten.
Ja, genau, also wir können, also ich kann ein bisschen was dazu sagen, aber ja, gerne. Müsst ihr wahrscheinlich separat noch einladen. Schlussendlich genau versucht man halt, wie mit Kalea ja auch, einfach das ein bisschen aufzuweiten und auch andere angrenzende Bereiche zu bekommen. Ein Kalea ist ein Haushalts- und Küchengerät. Viele andere Geräte sind auch von Kärcher, also Dampfreiniger, Bügeleisen gibt es ja auch für den Haushalt, für die Küche, um einfach das zu komplementieren. Und wir selber hatten auch, es gibt ja eine Beteiligung auch von Kärcher, nennt sich Mitte. Die machen so ein Wasserremineralisierungsprojekt. Von dem haben wir auch sehr gut stand in engem Austausch und konnten auch davon profitieren. Also das so ein Portfolio-Effekt ist einfach, ja, ist eigentlich ganz, ganz super gewesen an der Stelle.
Genau, auf Mitte wollte ich mich zu sprechen kommen, weil das ist ja so quasi das Vorzeigeinvestment, glaube ich, von Kärcher gewesen, zumindest das für mich Sichtbarste. Ich hatte gesehen, die haben auch noch irgendwie, Software im Bereich, glaube ich, von Gebäudewartung und solchen Geschichten, aber tatsächlich mit Mitte, da gibt es ja auch eine ganze Menge Parallelen wahrscheinlich zu euch, also Stichwort Hardware, aber bei denen ist das Geschäftsmodell ein bisschen anders als bei euch, die setzen ja mehr auf Kartuschen. Und da habe ich mich gefragt, ob das, weil ihr habt jetzt vorhin extra betont, ihr wollt die Filter quasi so oft wie möglich einsetzbar machen. Das heißt, ihr seid im Prinzip tatsächlich reine Hardware-Geschichte und ohne dann irgendwelche Subscription-Modelle hinten dran.
Genau, wir haben uns da ehrlicherweise auch sehr lange Gedanken zugemacht, was kann ein gutes Modell sein, aber wir haben uns dann dafür doch für ein klassisches Hardware-Modell entschieden, sozusagen, weil der Kompost, der rauskommt, ist sozusagen ja, also das Add-on, das Goodie obendrauf, ja, der Begeisterungsfaktor, mit dem ich noch verwenden kann, aber den ja, konsumiert man in dem Sinne nicht so stark. Wir sind überlegen, ob man darüber hinaus über das reine Hardware-Produkt sagen, vielleicht nochmal einen Community-Ansatz bringen kann, vielleicht kann man im Bereich Zubehör noch weitergehen, ja, wie kann man Lebensmittel oder Sachen erstmal länger lagern, dass man sie gar nicht so schnell kompostieren muss, da kann man, glaube ich, schon auch drum rumbauen, aber wir sind erstmal so als Gerät ein klassisches Hardware und haben auch davon abgesehen, irgendwelche Premium-Sachen freischalten zu lassen, da müssen wir mal, muss man schauen, wir haben schon mal überlegt, es gibt die Möglichkeit, da haben wir uns aber erstmal bewusst dagegen entschieden, sind Additive zuzugeben, die vielleicht noch einen besseren oder anderen Kompost entschieden. Es gibt zum Beispiel vielleicht einen spezifischen Rosendünger zu machen, ja, wenn man gewisse Sachen hinzugibt, dass das nochmal spezifischer ist. Da gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, aber wir wollten es eigentlich so einfach wie möglich machen, weil primär wollten wir den Leuten erstmal das Problem Biomüll abgeben und nicht ein neues Problem schaffen, sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ja, das war der primäre Treiber dahinter. Das einfach wie möglich zu halten.
Das heißt, in dem Austausch mit Mitte hier in Berlin, was ist da quasi für euch Gutes bei rausgekommen? Oder wo, auf welcher Ebene hat dann der Austausch stattgefunden? Weil wenn, ich sag mal jetzt beim Geschäftsmodell, seid ihr ja dann trotzdem einen anderen Weg gegangen. Wo habt ihr euch quasi ergänzen können?
Also wir haben natürlich, Mitte hat auch selber eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gemacht. Das war, glaube ich, also sehr, sehr viele Lehren, was darauf zu beachten, wie muss man da rangehen, aber auch sozusagen der ganze Geist mit einer schnellen Prototypisierung, ja, also den vorhin angesprochenen Mixer, dass wir nicht zu lange und zu viel rumtüfteln, sondern so schnell wie möglich das versuchen. Das ist einfach sehr viel im Austausch auch entstanden, dann beim Beobachten, wie sie so vorgegangen sind und insbesondere natürlich aber auch für in der Vorbereitung für die Crowdfunding-Kickstarter-Kampagne. Wir haben Tipps zu Freelancern gerne mitgenommen, die sie uns gegeben haben, auf die wir dann, mit denen wir arbeiten konnten. Also es war wirklich sehr hilfreich.
Nee, klingt auch spannend, finde ich. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand mal irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne planen würde, dann kann er sich auch bei euch melden und mal fragen, welche, also vielleicht habt ihr dann ja tolle Erfahrungen oder tolle
Also total Partner, gerne, genau. Also ich glaub, da ist aber auch die ganze Community, also nicht nur mit dir, sondern wir auch mit anderen Leuten natürlich viel gesprochen, die Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Ich glaube, es ist einfach, da gibt es so gewisse Kniffe und kleine Hacks, die man irgendwie beachten muss, dass das Ganze gut durchläuft. Gerne einfach anschreiben, wir stehen da gerne zur Verfügung und geben unser Wissen da weiter. Ich glaube, es eine schöne Sache, da in der Community irgendwie weiterzugeben.
Aber wollt ihr trotzdem mal von diesen Hacks, das ist ja super, super spannend, was du gerade sagst, wollt ihr mal von diesem Wissen und Hacks trotzdem jetzt mal vielleicht kurz im Podcast was erzählen? Denn, also vielleicht auch damit verbunden, was bringt denn eine Crowdfunding-Kampagne eigentlich? Also jetzt habt ihr natürlich hier euer Funding-Ziel deutlich betroffen. Viele machen das ja eher als Marketing-Tool, ne? Und bei euch ist es aber auch die Vorfinanzierung, wobei mit 75.000 Euro werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht so ganz weit gekommen, ne? Nehme ich mal an. Wie groß ist euer Team?
Wir sind so knapp 10 Leute, ja, im Kern. Mhm. Also mit genau schon, also wir haben es auch primär als Marktvalidierung verwendet, um zu wissen eben, in welchen Ländern funktioniert es gut, was ist den Kunden wichtig und eigentlich primär die Interaktion mit den Unterstützern im Vorhinein, aber auch jetzt, mit dem man weiterarbeiten kann, sagen so eine Fanbase zu haben, welche Features sind denn wichtig, ist ein unheimlich wichtiges Tool, ja. Und mit jemanden, der einen begleiten möchte, auch darauf zurückzugreifen. Das war ganz wichtig. Aber was ist denn wichtig in der Vorbereitung? Ich meine, klar, man muss die Leute sehr früh abholen. Ja, man gerade bei so einem erklärungsbedürftigen Produkt immer wieder die anfüttern und sozusagen, dass sie ihr Gewissen steigern. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um irgendwie den Preis zu launchen? Ja, am Anfang möchte man natürlich Begeisterung erstmal holen und für das Thema und nicht gleich mit dem Preis erschlagen. Ja, weil das gerade so eine Kategorie wie wir ist komplett neu. Ja, das kennt auch keiner. Dann zu sagen, welche sich ganz, ganz genau, Christa, kannst du vielleicht noch was zu sagen, ganz genau mit seiner Interessentengruppe oder potenziellen Käufergruppe auseinanderzusetzen und zu wissen, wo kann ich die dann abholen, sozusagen. Also was kaufen die sonst so? Ja, weil keiner steht morgens auf und sagt, ach, heute möchte ich mir einen Küchenkomposter kaufen und geht zu Google und sucht danach, sondern wie schaffe ich die, auf mich aufmerksam zu machen und dann abzuholen? Das war, glaube ich, das Wichtigste auch,
ja. Ja, genau. Also kann ich alles bestätigen, was Patrick gesagt hat. Also was am wichtigsten ist und was auch von den Plattformen selber danach gefragt wird, wenn man mal mit denen spricht und sie einen auch ein bisschen challengen, ob man schon so weit ist für eine Kampagne, kommt auf jeden Fall immer als erste Frage, okay, wie groß ist die bestehende Community? Weil ja, eine Crowdfunding-Kampagne ist am Ende auch ein Marktlaunch, wie ein anderer auch. Und wenn ich keine Community habe, die das Produkt schon kennt und die auch Interesse dran hat, bringt die Kampagne an sich selbst auch nichts. Und wie Patrick gesagt hat, wir hatten diese Herausforderung, dass es eigentlich eine neue Kategorie ist, dass niemand nach Küchenkomposter sucht und wir können ihm eine Anzeige ausspielen, der das dann zu uns führt. Wir haben deswegen geschaut, okay, wer hat denn eigentlich unser Problem? Und klar, Biomüll fällt bei den Leuten entsprechend an, die halt daheim viel kochen, sehr gesund leben. Das heißt, die haben eine Küchenmaschine daheim, einen Safter, irgendwie einen Smoothie Maker. Und wir haben diese Leute dann eben mit Werbung angesprochen und haben gemerkt, dass es super, super gut funktioniert, weil ja, die nach dem Kochen oder nach dem Entsaften oder wie auch immer, da gab es halt ein Problem, wo es heute für die noch keine gute Lösung gab. Und da waren wir so ein bisschen das letzte Puzzleteil, das haben wir auch immer wieder als Feedback bekommen, um dann die ganze Kette auch abzubilden. Mhm. Und so ist dann auch diese große Community entstanden, von der ich vorhin gesprochen hatte.
Ja. Genau, aber vielleicht ganz kleine Mini-Hack, der uns selber überrascht hat. Dienstags muss man starten. Ja, ich glaube, 80% aller erfolgreichen Kampagnen starten dienstags.
Aha, so. Auch interessant, ja. Ja. Wisst ihr, warum?
Wir haben uns erklärt, es ist halt nicht Montag. Ich weiß es wirklich nicht. Genau. Okay. Man kommt aus der Montagsträge raus und hat irgendwie Lust, über die Woche zu starten. Nee, ich gab keine Erklärung. Wir haben auch keine wirklich sinnvolle Erklärung gefunden dabei.
Ja. Ja, ich hätte jetzt im privaten Bereich gedacht, das Wochenende ist eigentlich prädestiniert dafür.
Nee, tatsächlich nicht so arg, ja, dienstags.
Aha. Also wir haben es mal ausgewertet von den Top 30 Kickstarter-Kampagnen, von den größten 30 aller Zeiten haben wirklich 26 an dem Dienstag gestartet.
Ja. Und wie lange hat denn bei euch die Vorbereitung gedauert jetzt also das ist ja schon relativ aufwendig, auch mit dem Video und so weiter. Dann habe ich gesehen, was ich wirklich ziemlich gut fand bei euch, ihr habt einen Moderator oder eine Moderatorin abgestellt, die also wirklich, glaube ich, sehr schnell und sehr kompetent alle Fragen beantwortet hat. Wie lange dauert so eine Vorbereitung?
Also ich glaube, man sollte sich circa 3 Monate bis, also im kürzesten Fall 3 Monate, im Idealfall ein bisschen länger, aber hängt natürlich davon ab, mehr Zeit und Mittel man auch zur Verfügung hat. Aber ich sag mal, mit Videoproduktion entsprechend die Leute aufzubauen, abzuholen, mit Newslettern zu bespielen und dann weiter zu wachsen, glaube ich, ist in kürzer als 3 Monaten nicht machbar. Und genau, je nachdem, von welchem Stadium so das Produkt ist, würde ich sagen, 3 bis 6 Monate ist notwendig, ja.
Mhm. Ja, genau. Also wichtig ist wirklich, dass man auch ein Produkt hat, weil wenn man einen Punkt herausheben muss, dann ist es einfach ein gutes Video, gerade in der heutigen Zeit. Und ja, für ein gutes Video braucht man eben auch das Produkt dann, was man zeigen kann. Und wenn das da ist, dann kann man ja die restlichen Punkte dann auch in den nächsten 3 bis 6 Monaten hinbekommen.
Was braucht man für ein Budget für ein gutes Video?
Also wenn man ein bisschen die sich da einliest, dann heißt es immer so 10 bis 20% von der Summe, die man erzielen möchte als Marketingbudget.
Also sagen wir bei euch so roundabout 10.000, 15.000 Euro.
Ja, genau. Wir haben auch sehr viel mit Hausmitteln. Also die Frau, die man im Video sieht, ist die Sophie. Die hat bei uns ein Marketing-Team. Der kleine Sohnemann, der da rumspringt, ist der Sohn vom Johannes. Ja, also wir haben sozusagen das so effizient und so günstig wie möglich gemacht. Der Schrebergarten von Freunden und so. Also kann man...
Das ist doch charmant, ja.
Genau, das Teuerste ist, dass wir haben leider keinen Freund gehabt, der das Video übernehmen kann. Da haben wir natürlich dann auf professionelle Unterstützung zurückgegriffen, ja. Aber macht die Sache auch sehr viel persönlicher und so als gemeinsames Projekt. Ja. Das war eine super, also das Video zu machen war eine super Sache, ja.
Nee, also wie gesagt, es kommt auch sehr gut rüber, ja. Sag doch nochmal ganz kurz, dieser Aufbau der Community, wenn ihr sagt, das ist so wichtig und da wird man danach gefragt, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne starten möchte. Wie habt ihr das genau gemacht? Weil, also du sagst gerade, keiner steht morgens auf und möchte einen Biokomposter kaufen, aber irgendwie müsstet ihr die Leute ja getargetet haben und ihr sagt auch noch weltweit. Das heißt, ging das über Facebook oder Facebook Pixel dann Retargeting oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, genau, also unsere primäre, also wir haben Google und Facebook beides verwendet, wobei wir festgestellt haben, im Sommermonaten hat Google oder Suchen nach Kompost und nach Lösungen dafür sehr gut funktioniert, jetzt Richtung September, Oktober schon nicht mehr. Da haben wir entsprechende Anzeigen gemacht, sozusagen Lösungen für dein Kompostproblem. Interessanterweise haben Leute sehr viel dafür gegoogelt, wie häufig man den Kompost wenden muss und so. Da konnten wir natürlich ganz gut angreifen oder ansetzen. Und sonst haben wir sie aber auch sehr gut über einfach emotionale Bildsprache abgeholt, ganz besonders Instagram hat sehr gut funktioniert. Aber wir haben ein sehr spezifisches Targeting gewählt, also wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht über die Zielgruppe am Anfang, haben besonders Städte angesprochen, ja, wenn Städte, in denen wir glauben, dass unsere Zielgruppe aktiv ist und stadtnahe, also Vorstadtgebiete, haben bewusst auch auf eine zahlungskräftige Gruppe geguckt, also über im Prinzip vergleichbare Produkte und haben ein sehr, sehr spezifisches, enge Nische gewählt, um sozusagen eine hohe Conversion von dahin zu bekommen und das hat wirklich sehr gut funktioniert und haben die dann sozusagen erstmal primär auf unsere Newsletter gebracht. Das war uns das Wichtigste, dann wollen wir denen weiter in Kontakt bleiben. Ja, also unser Erfolg war nicht nur ein Like dazulassen, sondern wirklich auf den Newsletter zu kommen und haben dann die Leute im Folgenden darauf, also erstmal ongeboardet auf uns, haben so häppchenweise Produktinformationen geschickt und dann regelmäßig bei der Stange gehalten, sie da auch aufgemuntert, durch Freunde hinzuzuweisen. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert, ja, über emotionale Themen. Ja. Also wenn du unseren Instagram-Feed durchguckst, haben versucht auch noch ein bisschen Tipps und Tricks zu geben fürs nachhaltige Leben, ja, einfach um den Leuten es ein bisschen leichter zu machen und einfach denen einen Mehrwert zu bieten, auch nicht nur einfach irgendwie ein schönes Bild zu liken, sondern danach auch einen Mehrwert zu bieten.
Und dann erzähl doch nochmal eine Sache, ihr habt ja auch eine App für das ganze Thema, ne? Also für euer Produkt, das steuert man irgendwie mit einer App, da habt ihr jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen. Was macht die App? Das ist ja auch nochmal faszinierend.
Also es war ganz interessant, wir haben auch im Vorfeld viele Workshops gemacht mit Leuten aus dem Freundeskreis, Familienkreis oder auch Bekannten hinsichtlich der Anforderungen ans Produkt und haben da auch immer über diese App gesprochen oder was die Anforderung an eine App sein muss. Und das Thema Steuerung von dem Gerät, das kam sehr selten, aber was eigentlich immer genannt wurde, was mache ich denn mit diesem Kompost? Das heißt, wo, auf welche Pflanzen kann er drauf, in welchem Maße, wie oft muss ich was düngen, gießen und so weiter. Das wurde quasi immer erwähnt. Also das heißt, dass ich den Prozess mit dem Produzieren des Komposts nicht zu Ende denke, sondern dann hat der Kunde am Ende ja einen Behälter in der Hand, wo Kompost drin ist und er dann sagt, okay, was mache ich denn damit? Also das war eigentlich der Haupt, äh, ja, der Hauptantrieb für diese App, dass wir das weniger in Richtung Steuerung von dem Gerät designen wollten, sondern dass wir wirklich dem Kunden Fragen beantworten, damit er eben mit dem Output, was wir durch Kalea erzeugen, auch was anfangen kann.
Das ist eine Begleit-App, aber auch natürlich für uns als Unternehmen wichtig, mit unseren Kunden weiterhin einen Kanal zu haben. Ja, so du hast schon gesprochen, wir sind ein klassisches Hardware-Gerät. Wir wollen aber natürlich nicht nur einfach den Einmalverkauf haben, sondern schon auch wieder zum Kunden weiter in Kontakt bleiben. Und dafür ist die App natürlich auch ein sehr wichtiger Kanal für uns als Unternehmen.
Ja, nee, auch total nachvollziehbar. Und jetzt habt ihr ja so ein bisschen durchblicken schon lassen, was so in Zukunft kommen könnte. Ihr habt gesagt, irgendwie, es könnten Zusatzstoffe sein für den Kompost. Es könnten irgendwie Tipps sein rund um nachhaltigeres Leben oder Abfallvermeidung, habt ihr gesagt. Dann habt ihr so ein bisschen angeteasert, andere Produktkategorien nochmal oder andere Hardware-Produkte. Wollt ihr da nochmal drüber sprechen, was da kommen könnte, oder ist das alles strikt geheim?
Nein, ist nichts geheim. Also wir wollen natürlich auch die Weiterentwicklung gemeinsam mit der Welt da draußen, mit euch weiterentwickeln. Aber uns wurden jetzt schon sozusagen in der Ansprache sehr viele Sachen zugetragen. Also wie gesagt, wir wurden angesprochen, dann kann man das auch fürs Büro machen oder hey, ich möchte mein Café damit ausstatten, ist das denn groß genug? Und einfach darüber sieht man schon, wo der Bedarf ist. Und das sind auch Themen, die wir uns gedacht haben. Glücklicherweise kann man sagen, größer machen ist einfacher als kleiner machen. Wir haben sozusagen mit der Haushaltsvariante angefangen, einfach weil wir dachten, das ist am einfachsten auch anzufangen. Ja, Verkaufszyklen im Geschäftsbereich sind natürlich immer ein bisschen länger, aber das könnten wir uns sehr gut vorstellen, sagen, das jetzt in Cafés und Büroküchen und so reinzugeben. Wir hatten auch schon mal rumgesponnen, kann man nicht so mit der vielleicht Verpackungsindustrie zusammenarbeiten oder in der Foodindustrie sein. Kann vielleicht mit speziellen Verpackungen arbeiten. Man sieht ja häufig, ist compostable oder so. Stimmt auch meistens nicht so ganz, weil die Stoffe sind zwar aus biologischen Materialien, aber können häufig nicht zersetzt werden. Wie kann man da besser dran arbeiten, dass man wirklich auch alles zu Hause verwerten kann? Was ich mit Produzenten von Lebensmitteln. Da gibt es, glaube ich, noch viel Musik, aber wir glauben, erstmal in der Geräteschiene noch weiter zu können, weil das, glaube ich, das, was wir auch als Team ganz gut leisten können.
Mhm. Super. Also klingt ganz toll. Also vor allem erstmal natürlich, jetzt habt ihr viel Rückenwind, wisst erstmal, das Produkt kommt gut an, ihr kennt eure Märkte, eure Zielgruppen ganz gut. Launch ist Ende nächsten Jahres, sagt ihr, also quasi, oder Produktverfügbarkeit.
Genau, wir wollen Ende nächsten Jahres liefern, ja.
Super. Und in der Zwischenzeit ist aber quasi die Vorbestellungsoption weiterhin offen wahrscheinlich. Also sag mal eure URL.
Die URL ist www.mykalea.de. Da kann man sich einfach grundsätzlich gerade noch natürlich alle Informationen um das Gerät printen. Man kann sich auf die Newsletter anmelden. Mhm. Wir sind im Überlegen, ob wir noch sozusagen kurz im nächsten Jahres nochmal so eine In-Demand-Kampagne anstoßen und vielleicht nochmal eine zweite Crowdfunding-Kampagne machen, um noch ein bisschen Stückzahlen zu generieren für den ersten Auslieferschub. Mhm. Aber wir sind jetzt quasi dabei, die nächsten Wochen und Monate sagen, die Lieferkette aufzubauen, das dann alles liefern zu können. Mhm. Und das braucht leider noch ein bisschen Zeit, weil es doch ein sehr komplexes Gerät ist und viele Puzzleteile zusammenstecken müssen. Aber da kann man alle Informationen finden und auch vielleicht nochmal Glück haben, vorab eine vergünstigte Variation zu bekommen, bevor wir dann für alle erhältlich sind.
Ja, und jetzt ist ja auch noch, also wenn das ausgestrahlt wird, ist ja wahrscheinlich die Crowdfunding-Kampagne noch nicht durch. Das heißt, da kann man ja auch im Prinzip nochmal zuschlagen. Also vergünstigt zuschlagen. Sag mal gerade nochmal Lieferkette, das ist ja auch spannend. Wo produziert ihr eigentlich? Ist das in Europa oder ist das Fernost oder wo macht ihr das?
Also wir werden uns vermutlich, Chris, ja du, gerne.
Also wir planen in Europa zu produzieren. Also schauen uns, wir haben uns noch für keinen Partner oder so entschieden, sondern schauen jetzt einfach nach der Kampagne dann verschiedene Varianten an. Aber so wie es Patrick vorhin gesagt hat, ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir hier einen europäischen Partner auswählen, wo wir dann auch die Produktion starten.
Und wie viel Stückzahlen, habt ihr da schon eine Idee, wie viel Stückzahlen muss man produzieren von so einer initialen Hardware-Produktion?
Wir gehen von dem ersten Batch um die 10.000 aus, ja.
Also da muss man schon dann auch ordentlich in Vorleistung gehen, ne?
Ja, es gibt die gewisse Möglichkeit, also es ist nicht quasi ein Batch, den man auf einmal kommt, sondern es werden wahrscheinlich so Wochenkontingente werden, aber das Schwierige bei so Hardware-Produkten ist eigentlich immer die Werkzeuge, ja, so Presswerkzeuge, die man braucht. Und die lohnt sich halt erst an einer gewissen Stückzahl. Vorher ist halt alles sonst in so einer mechanischen Handarbeit notwendig, aber dann ist es schon eher ein Manufakturprodukt und das wollen wir faktisch nicht leistbar. Ja. Und deswegen müssen wir mit gewissen Stückzahlen reagieren, aber die Marktstudien und die Sachen, die wir jetzt gemacht haben, auch die Marktvalidierung durch Kickstarter hat uns gezeigt, dass es machbar ist. Ja. Und da wollen wir dann langsam sukzessive reinwachsen.
Ja, ich hatte im Vorfeld versucht, mal so ein bisschen zu überschlagen, was ihr wohl an Kosten, an Entwicklungskosten hattet. Also, ne, ihr macht das jetzt seit etwas über 3 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Seit 8 Leute, da kann man sich so ungefähr die Personalkosten schon mal.
Nein, genau. Also sehr, sehr viel ist dann an den ersten Jahren natürlich einfach nebenbei gelaufen. Also, dass wirklich die Vollzeitleute dran arbeiten, ist eigentlich erst seit Anfang des Jahres. Sehr, sehr viel.
Anfang diesen Jahres?
Ja, genau. Das war quasi, wo wir dann jetzt, da haben wir auch die Gesellschaft dann gegründet und erklären, jetzt machen wir es ernst. Jetzt geht's los. Davor war ganz viel so ein nebenbei Geschäft, wie man halt häufigerweise anfängt. Ja, das ganze Rumgetüftel und Überlegen und Name ausdenken und all die Dinge.
Worauf ich hinaus wollte, ich finde es erstmal total beeindruckend, dass ein 8-Mann-Team quasi ein neues Hightech-Produkt alleine entwickelt, also dass sowas heutzutage überhaupt geht. Und da sind ja dann trotzdem auch, also jetzt ist jetzt der Zyklus sogar noch kürzer, also dann sind es ja sehr überschaubare Entwicklungskosten. Ne? Wenn ich mir jetzt mal irgendwie so einen Großkonzern angucke, die haben jetzt wahrscheinlich eine höhere Schlagzahl, aber die einzelnen Produktentwicklungszyklen sind wahrscheinlich länger und teurer. Was ist denn außer den Personalkosten, was ist denn der größte Kostenblock, mit dem ihr da rechnet?
Ja, tatsächlich, also tatsächlich die Werkzeuge, also die Produktionswerkzeuge, um das machen zu können, sind vermutlich das Schwierigste, werden wie bei allen Hardware-Werkzeugen, ja. Also allen Hardware-Produkten.
Also nicht Patente oder so?
Patente.
Nee, also wirklich Werkzeuge, das sind die größten Investments,
genau. Ja.
Aha. Also Wahnsinn, ja. Das heißt, also ein 8-Mann-Team ist in der Lage, sowas zu entwickeln. Das finde ich erstmal beeindruckend.
Genau, also wir werden natürlich dort dann auch mit unserem Partner, also wir werden nicht die sein zu produzieren, sondern sagen wir, in der Produktionsvorbereitung brauchst dann schon noch mehr Leute und aber dann werden wir natürlich, also müssen wir auf Partner zurückgreifen, aber ich glaube, ein 8-Mann-Team wird aus der Lage, so ein Produkt durchzukonzipieren und auszudenken und dann bis zu einer Marktreife zu bringen. Aber ja, Hardware, also es kommt immer darauf an, wie man es macht sozusagen, ja, aber wenn man sich auf die wesentlichen relevanten Dinge konzentriert, die man als Team dazu beisteuern kann, dann ist es gut. Das ist natürlich das Kernteam. Wir haben schon, also wir haben über Freelancer und zugebuchte Leute, teilweise schon mehr Leute beschäftigt. Also würde ich sagen, dass alle, die mehr als 8 Leute haben, dann ineffizient sind. Ganz im Gegenteil. das wollen wir nicht sagen, ja.
Naja, also man merkt ja eben auch, es ist so irgendwie so, ja, weiß nicht, deutsche Ingenieurkunst, die dann bei euch so durchschimmert, ne? Und das ist vielleicht die gute Brücke. Christian, man hat es bei dir eben schon mal so ganz kurz durchgehört. Ihr kommt aus dem Schwabenland, ihr kommt aus Stuttgart. Könnt ihr noch mal so ein bisschen kurz erzählen, wie dann dort die Szene auch ist? Weil also wir hatten neulich Anydesk auch hier zu Gast, die auch aus Stuttgart kommen. Und da war aber nicht so ganz klar, weil die so sehr auf sich fokussiert sind. Die haben relativ wenig erzählen können über die Stuttgarter Startup-Szene. Ist das bei euch anders?
Ja, also ich meine, Stuttgarter Startup-Szene ist, du hast gesagt, ihr kommt aus Berlin, ist nicht zu vergleichen. Wir sind eine kleine, feine Szene. Und wenn man tatsächlich nicht rund um Automobil irgendwie Dinge tüftelt, ist man tatsächlich schon ein Exot. Ja, aber Stuttgart selber als Stadt ist natürlich auch sehr, sehr corporate-lastig, sodass sozusagen auch eine ganz andere Kultur ist, aber viele so Spin-off-Lösungen tatsächlich unterwegs sind. Ich glaube, wir aber als Hardware-Gerät ist man immer so ein bisschen Exot und tut man sich schwer mit Austausch, aber es wird langsam tatsächlich. Also ich glaube, Stuttgart gibt sich Mühe und gibt auch die ersten sagen, Coworking Acceleration Spaces. Das Besondere an Baden-Württemberg oder an Stuttgart ist, Baden-Württemberg versucht, gemeinsam so einen Ruck zu machen und gibt viele Kooperationen mit anderen Städten und Partnern dort. Also sehr stark mit dieses Dreieck Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, das versucht, gemeinsam gegen die Platzhirsche Berlin und München ein bisschen anzukämpfen, ja.
Ja, macht auch total Sinn. Ich meine, das ist ja wirklich eine total finanzstarke Region da unten. Also eigentlich seid ihr auch wahrscheinlich mit eurem Produkt da eigentlich, es ist ein guter Ort, um sowas zu gründen, glaube ich, ne?
Das hoffen wir, ja.
Genau.
Toll. Okay, Christian, Patrick, dann vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so lange jetzt über Kompost reden kann oder über einen Kompostierer. Aber es ist wirklich mega spannend, was ihr
über Kompost reden, ja.
Genau. Nochmal bitte?
Ich glaube, wir könnten bestimmt noch sehr viel länger über Kompost reden.
Ja, wir wollen jetzt auch die Hörer nicht überstrapazieren. Ich glaube, eine knappe Stunde hier über Kompost, das ist schon super. Aber es ist eine tolle Story, die ihr habt. Klingt auch so, als müsste man sich da erstmal keine Gedanken machen. Das klingt ja fast nach einem glatten Durchmarsch, glaube ich. Ja? Also toi, toi, toi.
Dankeschön. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, vielen Dank. Auch, war super. Vielen Dank und wir freuen uns, weiter von euch zu hören. Und auch, wenn uns im Nachgang noch Leute fragen und auch unserer Kampagne folgen, ja.
Ja, also genau, URL haben wir schon gesagt, aber man findet euch wahrscheinlich auch auf LinkedIn, ne? Dann, wenn jemand Fragen hat, ist das wahrscheinlich der beste Weg, um euch zu kontaktieren.
Genau. Auf allen gängigen Kanälen sollten wir mittlerweile auffindbar sein, ja.
Perfekt. Alles klar. Vielen Dank und bis bald, ja?
Ja, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Ciao.
Mhm. Tschüss.
Ja, und das war's auch schon für heute. Das waren Christian Gärtner und Patrick Nennewitz von Kalea. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen auf Kompost. Ich finde es auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Thema, das ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei West Visions. Das ist ein toller Support, also eine ganz tolle Konferenz. Ich habe es ja schon gesagt, westvisions.de. Und dort einfach am 5. November vorbeischauen, 14 Uhr. Aber bitte vorher registrieren. Und das macht ihr am besten direkt, wenn ihr euch das Programm anschaut. Wie gesagt, es ist kostenlos und digital. Man kann es also von zu Hause aus nebenbei irgendwie gucken und sich eben mit Inspiration und Wissen auftanken. Und apropos mit Wissen auftanken, auch nochmal der Hinweis auf die Project A Knowledge Conference, also PacOn, die am 30. Oktober stattfindet. Und da war ja Project A so nett und hat uns, das wissen die Leute, die unseren täglichen Newsletter lesen, denn dort ist der Code ja schon seit längerer Zeit eingeblendet. Project A war so nett und hat uns einen Code mitgegeben, nämlich Startup Insider in zwei Wörtern mit großen Anfangsbuchstaben. Und der Vorteil von diesem Code, wenn ihr den bei der Registrierung benutzt, ist, dass ihr auf jeden Fall reinkommt, denn dort ist die Tür ein bisschen härter. Es werden also nur Unternehmer reingelassen oder Startup-Enthusiasten oder Leute, die irgendwie in dieses Ökosystem rein möchten. Das Tolle ist hinterher, also das Ganze ist eine große Konferenz mit über 3000 Teilnehmern, super krassen Speakern. Tarek Müller ist da, Philipp Westermeier, die Jungs vom Doppelgänger-Podcast machen eine Live-Session und. Also da gibt es wirklich Know-how pur. Also kann ich euch auch nur empfehlen, euch das anzugucken. project-a.com/knowledge-conference oder in den Shownotes einfach klicken oder am besten, falls ihr das noch nicht gemacht habt, unseren täglichen Newsletter abonnieren auf startupinsider.de und dann bekommt ihr dieses Angebot und auch ganz viele Angebote permanent frei Haus jeden Morgen. Ist wahrscheinlich eh der beste Newsletter, den man lesen kann. Von daher abonniert den gerne mal, der kostet ja auch nichts. Von daher einfach mal testen. In diesem Sinne, wir hören uns am Freitag wieder und dann ist bei uns Alex Melzer von Solar. Ist auch eine tolle Folge geworden und ihr merkt ja schon, Green Tech und Clean Tech haben ein bisschen was damit zu tun, die Welt zu verändern. Das unterstützen wir gerne. Also von daher, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Die Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.